SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
Heute mit der 7. von 31 Folgen des Romans Jinns von Fatma Aydemir. 6 Mitglieder gibt es in dieser Familie. Den Vater Hüseyin, der plötzlich an einem Herzinfarkt gestorben ist, allein in Istanbul. Emine, seine Frau, die sich mit den beiden jüngeren Kindern, Peri und Ümit, ins nächstbeste Flugzeug gesetzt hat und zu ihrem toten Mann geflogen ist. Dann noch Hakan, der mit dem Auto kommt, die ganze lange Strecke. Und Sefda, die älteste Tochter, die selbst schon Kinder hat, Cem und Bahar. Sie will einen späteren Flug nehmen. Im Taxi zum Flughafen erinnert sie sich an die Zeit ohne ihre Eltern, die mit den jüngeren Kindern nach Deutschland gingen und sie mit den Großeltern allein auf dem Dorf zurückließen. Und die Großeltern wollten sie mit 13 verheiraten. Es liest Sesede Tashian.
Den Lehrer, der um ihre Hand anhalten wollte, konnte Sevda noch abwimmeln, Isan nicht. Aber bis der in ihr Leben trat, vergingen noch ein paar Jahre, wertvolle Jahre, in denen Sevda der Person, die sie sein wollte, Stück für Stück näher kam. Erst einmal musste sie dafür aus dem trostlosen Haus ihrer Großeltern ausbrechen. Kurz bevor sie 15 wurde, war es endlich soweit. Ihr Vater kam aus Deutschland und holte Sevda ab, um gemeinsam mit ihr zurückzureisen. Hüseyin lebte da schon seit fast 10 Jahren in Deutschland. 2 Jahre zuvor hatte er Sevdas Mutter und ihre beiden Geschwister Hakan und Peri aus Karlada geholt und mitgenommen. Jetzt war es die letzte Möglichkeit für Sevda nachzuziehen. Denn nur Arbeiterkinder unter 16 durften nach Deutschland einwandern und in Sevdas gelbem Ausweis stand, dass sie bald 16 wurde. Eigentlich war er einem Kind ausgestellt worden, das 1 Jahr vor ihr zur Welt gekommen und nach wenigen Wochen gestorben war. Es hatte auch Sevda geheißen. Und weil der Weg vom Dorf in die Stadt schon in den Sommermonaten beschwerlich und im Winter fast unmöglich war, hatte man sich nicht die Mühe gemacht, den Tod des einen und die Geburt des anderen Kindes zu melden. Was machte es für einen Unterschied, wo es sich doch auch noch bei beiden um Mädchen handelte? Manchmal dachte Sevda, sie sei die Wiedergeburt dieser ersten Baby-Sevda. Sie habe schon mal gelebt. Das hier sei ihre zweite Chance, die sie zu nutzen und auszukosten hatte, indem sie das bestmögliche Leben lebte. Aber manchmal überkam sie auch ganz plötzlich eine Trauer darüber, dass sie keinen eigenen Namen besaß und dass dadurch alles an ihrem Dasein wie geborgt schien, dass ihr jederzeit alles genommen werden konnte, ohne dass sie auch nur das Recht gehabt hätte, eine Träne darüber zu verlieren. Eine Sache war es, das Leben eines verstorbenen Säuglings übergestülpt zu bekommen, eine andere, wie ein kaputter Koffer, bei den Großeltern zurückgelassen zu werden. Mit 12 Mutterseelen allein gewesen zu sein, während der Rest der Familie ein neues Leben in einem aufregenden Land am anderen Ende der Welt begann, bestimmte Sevdas ganzes Schicksal. Niemals würde sie sich erholen können von dieser Einsamkeit. Immer würde das Alleinsein ein Teil von ihr bleiben. Sie würde es überall hin mit sich schleppen, bis in die süddeutsche Kleinstadt, in der ihre kleinen Geschwister schon längst eine neue Sprache sprachen, die sie nicht verstand. Und auch bis nach Niedersachsen, wo sie wenige Jahre später, hochschwanger und mit einem Kleinkind auf dem Arm, zu Liedern von Tracy Chapman weinen würde. Doch wer einsam ist, ist auch frei. In der Einsamkeit lernte Sevda, ihre eigenen Gedanken zu formen und nur auf sie zu hören. Alles, was in ihrem Kopf passierte, gehörte nur ihr. Niemand konnte es ihr wegnehmen. Darum beschloss Sevda, in den 2 Jahren allein mit ihren Großeltern in Karlada, sich das Lesen und Schreiben selbst beizubringen. Sobald die Hausarbeit erledigt war, besuchte sie jeden Tag die kleinen Nachbarskinder, die an ihren Schulaufgaben saßen. Sevda brachte ihnen getrocknetes Obst und Nüsse, um ihnen über die Schultern blicken zu können. Als Sevda in ihrem Alter gewesen war, war sie noch mit ihrer Familie oben im Dorf gewesen, wo es keine Schule gab. Und als sie schließlich runter in die Stadt zogen, wenn man diesen Ort, an dem mehr Hühner und Schafe als Autos die kaputten Asphaltstraßen benutzten, überhaupt als Stadt bezeichnen konnte, war Sevda bereits 8 gewesen. Kein kleines Kind mehr. Und Schule war nur etwas für kleine Kinder, sagte jedenfalls ihre Mutter. Und die musste es wissen. Schließlich hatte Emine im Gegensatz zu Sevda in ihrem Heimatdorf damals eine Grundschule besucht und konnte jeden Abend vor der versammelten Familie stolz den Spruch des aktuellen Kalenderblatts vorlesen. Bevor die Familie nach Deutschland aufbrach und Sevda zurückließ, rief Sevdas Mutter sie zu sich. Emine zeigte auf die beiden neuen Wölbungen an Sevdas Oberkörper und sagte, Sevda sei nun ein großes Mädchen und müsse auf sich selbst aufpassen. Vor allem solle sie vorsichtig sein, wenn sie allein vor die Tür gehe und immer, wenn Männer in der Nähe seien, egal ob Fremde oder Bekannte oder Freundliche oder Junge oder Alte, alles, egal. Alle Männer wollten nämlich dasselbe. Und Sevda habe mit aller Kraft dafür zu sorgen, dass sie es nicht bekämen, weil man sie sonst umbringen und zerstückeln und verstecken würde, damit nie jemand davon erfuhr. Sevda nickte pflichtbewusst und versprach ihrer Mutter, von nun an immer aufzupassen. Nur um Monate später aufzuwachen und erschrocken festzustellen, dass sie gescheitert war. Zwischen ihren Beinen klebte Blut. Wie hatte das bloß passieren können? Ihr Onkel aus dem Dorf hatte die Nacht bei ihnen verbracht und darum glitt Sevdas Blick beim Frühstück zwischen dem Onkel und ihrem Dedde hin und her, bis sie es nicht mehr aushielt und sich in der Küche verkroch, um über ihr missglücktes Leben zu weinen. Die Frau ihres Onkels kam in die Küche und nahm sie in den Arm. »Aber Sevda, Jim, was ist mit dir?« Gleich darauf lachte sie und erklärte Sevda, dass alles völlig normal sei und sich nun einmal im Monat wiederholen werde. An jedem ersten Tag davon solle sie sich in einem langen Rock über eine Grube setzen. Für die restlichen Tage zerschnitt die Tante ihr ein altes Unterhemd in kleine Stofffetzen, die Sevda immer wieder auskochen sollte. Was Sevda noch lernte in den beiden Jahren ihrer Einsamkeit, die Wäsche ihrer Großeltern so sauber zu waschen, dass sie nichts zu meckern hatten. Sie hatte zwar die Jahre davor schon die verkackten Windeln von Hakan und Perry ausgewaschen, Tag für Tag, aber die Kleider ihrer Baba Anne waren anders und verlangten größere Mühe, denn sie bestanden aus dickem Samt, der nass, so schwer war wie ein hüfthoher Sack voller Kartoffeln. Sevda erfand eine Technik, sie allein auszubringen. Sie band die Ärmel um einen schmalen Baumstamm, zog die Kleider dann an den Rockenden zu sich und zwirbelte sie, bis das Wasser zu tropfen begann. Zwirbelte sie so lange wieder und wieder, bis ihre pummeligen Arme nicht mehr konnten. Ihre Baba Anne trug die Samtkleider über einem dünnen Baumwollkleid, unter dem sie ein weiteres dünnes Baumwollkleid trug und darunter ein Unterhemd und eine dicke lange Unterhose und darunter noch eine dünnere. Baba Annes Kleidung sorgte also jede Woche für mehr dreckige Wäsche, als Sevda und ihr Dedde zusammen in einem ganzen Leben zustande brachten. Zog sich Baba Anne abends aus und warf eine Schicht nach der anderen ab, dann wurde sie immer kleiner, bis am Ende nur noch eine winzige, zerbrechliche Person im Raum stand, wie das Innerste einer Matrioschka, eine Minipuppe, die rein gar nichts mehr gemein hatte mit der mächtigen Kurdin, die ihrem Mann den Ton vorgab und ein Leben lang allen im Dorf und in der Nachbarschaft zu Hilfe geeilt war. Zumindest bis zu jenem Morgen des Septembers 1980, an dem das Militär die Herrschaft im Land übernahm und nachdem Baba Anne das Haus kaum noch verließ. Ein halbes Jahr später kam Hussein endlich, um Sevda zu holen. Hussein fand schnell eine Familie, die täglich nach den beiden Alten sehen würde, wenn Sevda nicht mehr da war. Für 100 deutsche Mark und einen gebrauchten Telefunkenfernseher willigten sie auch ein, die Wäsche der Großeltern zu übernehmen. Am Abend, vor Sevdas und Husseins Aufbruch, versprach Sevda, ihrer traurigen Baba Anne, dass sie sie bald besuchen würde. Doch innerlich hoffte sie, nie wieder zurückkommen zu müssen. Nicht in diese hässliche Stadt, nicht in diese Nachbarschaft und schon gar nicht in dieses schrecklich öde Haus, das auch sie seit dem Putsch kaum mehr verlassen durfte. Hüseyin und sie nahmen den Zug nach Istanbul. 2 Tage und 2 Nächte lang fuhren sie gemeinsam durch mal grüne und saftige, mal steinige und dürre Landschaften, stiegen auf dem Weg zu den Toiletten über schlafende Menschen auf den Gängen hinweg, spielten ein Spiel, bei dem sie, ohne Blick auf Hüseyins Uhr, erraten mussten, wie lange der Zug schon grundlos mitten im Nirgendwo stand. Für Sevda war die Zugfahrt der Beginn eines neuen Lebens voller fremder Gesichter und Dialekte. Für Hüseyin schien sie wie eine Erholung von den Schichten in der Fabrik zu sein. Sevda betrachtete Hüseyin, wie er ihr mit seinem strahlend weißen Hemd und dem erdfarbenen Sakko gegenüber saß und durch seine Zeitung blätterte. Immer wieder zog er seine dicken, schwarzen Augenbrauen streng zusammen beim Lesen. Und wenn er Sevdas Blick spürte, sah er zu ihr auf und lächelte sanft. Sevda lächelte dann verschämt zurück, schaute aus dem Fenster und fragte sich, ob sie irgendwann einen Mann heiraten würde, der genauso gut aussehend war wie ihr Vater. Nach der Einfahrt in den Bahnhof Haydar Pascha spendierte Sevdas Baba ihr ein Mittagessen, das mit Papierservietten und Wasser aus kleinen, bunt bedruckten Glasflaschen serviert wurde. Danach nahm sie die Fähre über den Bosporus zur anderen Hälfte der Stadt. An diesem Tag aß Sevda das erste Eis ihres Lebens, einen kleinen kalten Ball in einer Waffel, der nach süßer Milch schmeckte. Sie aß ihn möglichst langsam, um den Geschmack länger auf der Zunge zu behalten. Doch dann begann er über ihre Hand und auf ihr Kleid zu tropfen, und Sevda war zum Weinen zumute. Nie konnte etwas einfach nur schön sein. Etwas war schön, und dann ruinierte es dir dein einziges gutes Kleid. Zum Glück sah man den Fleck nicht auf dem Passfoto, das sie beim Fotografen für Sevdas Papiere machen ließen. Sevda hielt das Bild in der Hand und blickte auf das Mädchen mit den geflochtenen Zöpfen und dem schüchternen Blick. Es war so hübsch, dass sie errötete. Als Hüseyin den Papierkram schneller erledigt bekam als erwartet, hatten sie noch einen ganzen Tag Zeit, ehe ihr Flug nach Deutschland ging. Hüseyin ließ sich von den Verwandten, bei denen sie untergekommen waren, den Weg zum Kapalı-Çarşı erklären. Die Markthalle versteckte sich wie eine geheime kleine Stadt inmitten von Istanbul. Ein unscheinbarer Eingang führte hinein in das riesige Gewölbe, in dem bunte Vögel aus ihren Käfigen zwitscherten und Goldketten im Vitrinenlicht schimmerten und Hüseyin plötzlich Sevdas Hand ganz festhielt. Er war wie aufgedreht, hatte Angst, Sevda in der Menschenmenge zu verlieren und genoss gleichzeitig den Trubel. Sevda konnte es in seinen großen glänzenden Augen und an seinen fröhlich gebogenen Brauen erkennen und daran, wie er völlig unbekannte Männer mit einem kurzen Nicken grüßte, als ob sie alle Brüder seien. Ein junger Mann hielt die beiden auf, um ihnen eine weiße Handtasche aus Leder zu zeigen. Sie war nicht so groß wie die Tasche der Frau im Schnee, aber genauso schick. Hüseyin kaufte sie Sevda und dazu noch ein besticktes Taschentuch, damit Sevda etwas besaß, das sie in die Tasche hineintun konnte, denn sie hatte nichts. Nur den Reisepass und die deutschen Papiere. Doch darauf wollte Hüseyin lieber selbst aufpassen. Am nächsten Morgen nahmen sie ein Taxi zum Flughafen in Yeşilköy. Sevda blickte wie zum Abschied aus dem Autofenster auf das leuchtende Blau des Meeres. Erst als sie schon im Flugzeug saßen und die Turbinen liefen, merkte Sevda, dass sie ihre Handtasche im Taxi hatte liegen lassen. Sie brach in Tränen aus. Hüseyins Lippen formten ein trauriges Lächeln. »Mach dir nichts draus, Sevda. In Deutschland gibt es noch viel schönere Taschen. Wir kaufen dir einfach eine neue.« »Wo ist meine Tasche?« hört sich Sevda sagen, als sie mit ihren Kindern im Flughafen von Hannover ankommt und ihre Pässe rausholen will. »Bahat, hast du sie gesehen?« Die Kleine zeigt auf das Ledertäschchen, das um Sevdas Schulter baumelt. »Nein, die andere Tasche, die große schwarze, in der die Pässe und eure Wechselkleidung drin sind«, sagt Sevda. Bahar zuckt mit den Schultern. »Wo ist ihr großer Bruder?« »Wo ist Cem?« Bahar deutet mit dem Finger in die Ferne, wo Cem unter der Flugplantafel steht. Er starrt zur Decke der Flughafenhalle, die wie die Schuppenhaut eines gigantischen Fischs aus lauter Metallscheiben besteht. »Cem!« Sevdas Stimme hallt durch den Bau. Alle Reisenden drehen sich nach ihr um. Cem auch. Er erkennt und fürchtet die Stimme seiner Mutter. Hastig kommt er zurückgerannt. »Cem, du bleibst bei deiner Schwester. Rühr dich nicht. Ich schaue, ob meine schwarze Reisetasche noch vorne am Taxistand ist.« »Aber die liegt doch zu Hause«, sagt Cem. »Wie bitte?« »Auf dem Stuhl in der Küche. Ich habe sie da gesehen, bevor wir rausgegangen sind.« »Und wieso hast du nichts gesagt? Da sind unsere Pässe drin. Wie sollen wir ohne Pässe reisen?« Er sieht sie ängstlich an. Er ist erst 10, aber er weiß genau, was jetzt kommt. Er kann es an Sevdas Ton hören. Egal, was er jetzt sagt, es wird falsch sein. »Sag's mir, Cem. Wie sollen wir ohne Pässe ins Flugzeug kommen?« Er sieht auf seine Sportschuhe und zuckt die Achseln. »Wir sagen einfach, wir haben sie vergessen, zu Hause. Wir sagen Entschuldigung.« Sevda spürt ihre Adern anschwellen. »Ach ja, du denkst, man sagt Entschuldigung und dann ist alles in Ordnung? Dann bist du aber ein sehr dummer Junge, Cem. Dann bist du wirklich sehr, sehr dumm. Wegen deiner Dummheit werden wir die Beerdigung von Opa verpassen. Weißt du, was das heißt? Weißt du das?« Sevdas Fingernägel krallen sich in die Schulter ihres Sohns. Sie merkt, wie ihr die Stimme wegbricht. Cem blickt sie mit wässrigen Augen an und sagt stockend, »Entschuldigung, Mami.« »Scheiße, er sagt wirklich nochmal Entschuldigung. Sie will ihn am liebsten eine knallen, so mit voller Wucht mitten in sein kleines, dummes Gesicht, damit er es kapiert, damit er weiß, dass es nichts bringt, einfach immer nur dieses Wort zu sagen, damit er weiß, dass das Wort überhaupt nichts daran ändert, dass er einen Fehler gemacht hat und dass er die Backpfeife trotzdem verdient hat. Aber es sind zu viele Menschen hier. Wahrscheinlich würde ihr irgendein Deutscher eine Predigt halten, von wegen, in diesem Land macht man sowas nicht. Na klar, in diesem Land schlägt man die Kinder nicht, man fackelt sie ab.« Mit einer Hand zieht sie den Koffer hinter sich her, mit der anderen ihren Sohn. Zum Glück ist Bahar nicht so eigenwillig. Mit ihr kann man überall hingehen. Sie folgt Sevda wie ein Minischatten. So brav ist die Kleine mit ihren 7 Jahren und wirklich klug. Sevda hat Großes mit ihr vor. Seit sie sich von Isan getrennt hat, spürt sie die gnadenlosen Blicke, die alle ununterbrochen auf sie und ihre Kinder richten. Als könnte das nur schiefgehen, eine Ausländerin, die einen eigenen Laden schmeißt und allein 2 Kinder großzieht. Wie zur Antwort sind Bahar und Cem zu Sevdas wandelnden Visitenkarten geworden. Je makelloser die beiden aussehen, desto erfolgreicher fühlt sich Sevda. Entdeckt sie einen winzigen Essensfleck auf der Kleidung eines ihrer Kinder, zieht sie es sofort aus, um es von Kopf bis Fuß neu anzukleiden, manchmal 4-mal an einem einzigen Tag. Macht Cem am Esstisch einen buckligen Rücken, darf er zur Strafe den Rest des Tages nicht mehr fernsehen. Bahar hat zwar kein Problem mit ihrer Haltung, Sevda schickt sie auch in einen viel zu teuren Ballettkurs, aber die Kleine spricht undeutlich, sagt Sonnenstrahlen und Straße. Sevda hat schon einen Termin beim Logopäden vereinbart und hofft, dass Bahar die Sache in den Griff kriegt, bevor die anderen Kinder in der Schule anfangen, sie zu hänseln. Sie eilen zurück zum Taxistand und fragen einen Fahrer, ob er es zurück nach Salzhagen und wieder herschafft innerhalb einer Stunde. Der Fahrer lacht und drückt aufs Gaspedal. Nach der Autobahnauffahrt legt er eine Vollbremsung hin. Vor ihnen eine blinkende Wand stillstehender Autos. Im Radio sprechen sie von einer Massenkarambolage. Scheiße, denkt Sevda. Und das Einzige, was sie beruhigen kann, ist der Gedanke, dass sie jetzt ein paar Stunden mehr hat, ehe sie ihre Mutter treffen muss. In Wahrheit ist es nicht das erste Mal, dass Sevda ihren Vater verliert. Im Sommer 1981 ist ihr das schon mal passiert, als er sie nach Deutschland holte. Auch damals verschwand Hüseyin ruckartig aus ihrem Leben. Dieser liebevolle Vater, den sie 10 Jahre lang nur bei seinen 4-wöchigen Urlaubsbesuchen gesehen hatte, bei denen er ihr Geschenke aus Deutschland mitbrachte, Kleider mit Schleifen aus Seide und Puppen mit roten Zöpfen, bei denen er Sevda in seinen Armen vergrub und sie küsste und an ihren Haaren roch. Er verschwand unmittelbar, nachdem Sevda und er ihre eine gemeinsame Reise gemacht hatten und in Deutschland angekommen waren. An seine Stelle trat ein anderer Mann, einer, der zur Begrüßung höchstens mit dem Kopf nickte, wenn er morgens von der Nachtschicht nach Hause kam. Einer, der exakt wie ihr Vater aussah, nur, dass die Wärme in seinen Augen einer kühlen Verbohrtheit wich, ohne dass Sevda genau sagen konnte, wann und warum das passierte. Er wirkte plötzlich unendlich müde und alt, viel älter als im Zug quer durch die Türkei oder auf dem Basar in Istanbul. Der Glanz, den sein Gesicht während seiner Heimaturlaube gehabt hatte, er existierte nicht mehr. Von der Ankunft in Rheinstadt an gab es auch keine Umarmungen mehr, keine Geschenke und natürlich auch keine neue Handtasche. Hüseyin sprach nicht einmal mehr mit Sevda. Er stand nur dabei und schwieg, wann immer Emine Sevda aus heiterem Himmel angiftete. Zieh dies nicht an, zieh das nicht an, geh nicht raus, rede nicht mit dem, wie siehst du denn aus? Hüseyin stand immer nur da, hörte zu und sagte dann irgendwann, mach, was deine Mutter sagt. Und auch Emine hatte Deutschland verändert. Streng war sie schon immer gewesen, aber jetzt wirkte auch sie völlig erschöpft und irgendwie alt, obwohl doch erst 2 Jahre vergangen waren, seit sie nach Rheinstadt gezogen war. Ganze Nachmittage verbrachte Emine nun weinend auf dem Sofa und klagte über Schmerzen im ganzen Körper, für die die deutschen Ärzte keine Ursachen finden konnten. Nachts hörte Sevda sie schlaflos durch die Wohnung irren und leise aus dem Koran vor sich hin lesen. Am liebsten wäre Sevda aufgestanden, hätte sich zu ihr gesetzt und ihr den Arm um die Schulter gelegt, aber sie wusste, dass Emine den Arm weggestoßen hätte. Denn von dem Moment an, in dem Sevda zum ersten Mal die Wohnung in Rheinstadt betrat, beäugte Emine sie so, als sei sie ein unwillkommener Gast auf der Durchreise. Ein Gast, dem man von Grund auf misstraute, den man aber nicht abweisen konnte, weil man so etwas als gläubiger Mensch nicht tat. Sevda dachte, Emine und sie müssten sich vielleicht erst wieder aneinander gewöhnen. Vielleicht war es normal, dass sie sich nach 2 Jahren fremd geworden waren. Sie gab sich Mühe, ihrer Mutter im Haushalt behilflich zu sein. Sie hoffte, dass ihr Emine im Gegenzug die Gegend zeigen und alles über das fremde Land erzählen würde, was sie in den beiden Jahren herausgefunden hatte. Doch bald begriff sie, dass Emine gar nichts wusste. Die einzigen Orte, die Emine kannte, waren Hakans Schule, Peris Kindergarten und der Aldi-Markt an der Brücke. Emine schien auch gar nicht interessiert daran, irgendetwas Neues zu erkunden. Für sie war alles nur vorübergehend.